Was würdest du machen, wenn du Königin von Deutschland wärst, Mia?
In Diamanten baden und die 4-Tage-Woche einführen.
Diamanten ist aber sehr unbequem, oder?
Muss aber dann sein, oder?
Weiß ich nicht. Also ein Teil der Reichsbürgerszene, die hatte ja wirklich einen eigenen König in ihrem kleinen Königreich Deutschland. Das wurde jetzt allerdings vom Innenministerium verboten, weil Peter Fitzek, der selbsternannte König von Deutschland, offenbar vor allem eine Sache gemacht hat. Er hat den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Mit genialen Tricks, könnte man sagen. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Und diese Woche sprechen wir neben dem König von Deutschland auch über Trump, der sich einfach einen Luxusjet aus Katar schenken lassen will. Und wir schauen in die Türkei, wo sich die verbotene Arbeiterpartei und Terrororganisation PKK aufgelöst hat.
Ja, was bedeutet das? Kommt da jetzt der Frieden? Das lassen wir uns alles einordnen. Vorher starten wir aber natürlich in die Folge rein mit den Insta-Posts der Tagesschau mit den meisten Interaktionen.
Und die mit Abstand meisten Interaktionen hatten zwei Posts über den Tod von Margot Friedländer. Die Holocaust-Überlebende ist letzten Freitag mit 103 Jahren gestorben. Sie hat sich einfach bis zum Ende ihres Lebens für die Erinnerung an den Holocaust eingesetzt und dafür vor allem in Deutschland super viele Vorträge gehalten und auch immer wieder Schulen besucht.
Ja, sie war sehr präsent, glaube ich, auch auf Social Media und so. Also wirklich krasse Frau. Vielleicht kurz zu ihrer Geschichte. Margot Friedländer hat als einzige aus ihrer Familie den Holocaust überlebt. Unter den Nazis musste sie erstmal als Zwangsarbeiterin in einem Rüstungsbetrieb arbeiten. Ihr Bruder und ihre Mutter wurden 1943 nach Auschwitz deportiert und dort vergast. Damals war sie selbst 21 Jahre alt. Sie konnte noch rechtzeitig fliehen und hat sich dann 15 Monate versteckt. Dann ist sie aber aufgeflogen und ins KZ Theresienstadt deportiert worden. Nach dem Krieg ist sie dann mit ihrem Ehemann in die USA ausgewandert und mit 88 Jahren, nachdem ihr Mann verstorben ist, ist sie aus den USA wieder zurück nach Deutschland gezogen, also vor 15 Jahren. Und das ist schon crazy, weil es natürlich das Land ist, das ihre ganze Familie und Millionen weiterer Juden und Jüdinnen umgebracht hat.
Und seitdem hat sie sich immer wieder gegen das Vergessen der NS-Verbrechen engagiert. Und in den Kommentaren unter dem Post bedanken sich auch ganz viele für ihre Arbeit und ihren Einsatz. Viele zitieren Margot Friedländer auch mit Aussagen aus ihren unzähligen Vorträgen und Interviews. Eins, das ist uns ganz besonders im Kopf geblieben, das ist das hier.
Es gibt kein christliches, kein jüdisches, kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich. Was war, war. Wir können es nicht mehr ändern. Es darf nie, nie wieder geschehen.
Und das ist so ein Punkt, den hört man, glaube ich, immer wieder von diesen Überlebenden. Dieses Thema Menschlichkeit, menschlich sein, menschliches Blut, Mensch, also bleibt Mensch. Also jeder weiß ja, dass es da keine Unterschiede zwischen den Völkern geben sollte. So, wir sind alles Menschen und da könne man noch gut zusammenleben eigentlich. Und diese Botschaft, die, finde ich, hat sie einfach so übelst gut immer verpackt und rübergebracht. Und wir haben das ja auch bei Funk, haben wir auch in allen möglichen Formaten immer wieder mit KZ-Überlebenden gesprochen und keine Ahnung, von TikTok-Videos bis Podcasts und so. Und ich finde gerade, dass immer mehr Überlebende sterben, finde ich richtig schlimm, weil man merkt, auch auf Social Media funktioniert sowas halt besser natürlich, wenn jemand aus seiner Geschichte erzählt, wenn jemand das wirklich alles miterlebt hat, als wenn man nur irgendwelche Experten hat oder irgendwelche Historiker, die das dann nochmal aufarbeiten und so. Deswegen, glaube ich, hat auch da Margot Friedländer mit ihrer Präsenz und mit ihrer Art, Sachen zu erklären und ihre Erinnerungen zu schildern und so, hat sie, glaube ich, richtig viel beigetragen für das am Leben zu halten, die Erinnerung am Leben zu halten und vielleicht im besten Fall auch Leute dazu gebracht, eben nicht in den Rechtsextremismus abzudriften.
Hoffentlich. Ich meine, es ist halt Wahnsinn, dass sich diese Frau bis in das Alter, was sie jetzt hatte, und man hat sie ja auch zuletzt, sie ist 103 geworden, man hat sie auch jetzt zuletzt noch auf Bühnen oder in Vorträgen sprechen hören. Das ist einfach Wahnsinn, dass sie sich das zur Lebensaufgabe dann irgendwo auch jetzt zum Schluss gemacht hat, trotz ihrer Vita, trotz dessen, dass das Land hier ist, was ihrer Familie so viel Leid zugefügt hat. Natürlich nicht mehr heute, aber auch mit der erstarkenden Rechten in unserem Land, dass sie sich dafür so einsetzt. Da gebührt jeder Respekt und jeder Dank.
Genau. Margot Friedländer ist jetzt am Donnerstag in einem Ehrengrab auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beerdigt worden. Bei der Trauerfeier waren ihre engsten Freunde, aber auch geladene Gäste wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz, Olaf Scholz und Angela Merkel dabei.
Auch der Post auf Platz 2 erinnert an eine Person, die letzte Woche verstorben ist, und zwar der Rapper Khatar. Siva Hajabi, das war sein bürgerlicher Name, er ist jetzt nur 43 Jahre alt geworden. Egal wie man jetzt zu ihm steht, er hatte auf jeden Fall eine krasse Rap-Karriere hinter sich. Vor genau 10 Jahren stand er auf Platz 1 der deutschen Charts. Er hat aber auch viele andere DeutschrapperInnen gefördert, zum Beispiel Schwester Eva und Mero. Aber er war in seiner ganzen Karriere nicht ganz unumstritten.
Das kann man, glaube ich, so sagen. 2009 hat er ja einen Goldtransporter überfallen. Dann kam er für mehrere Jahre ins Gefängnis deswegen. Und aus dem Gefängnis hat er dann seine Musikkarriere erst so richtig gestartet. Mit geschmuggelten Mikros oder so, die er dann da aufgenommen hat und dann verticken konnte und so. Und worüber in den Medien jetzt aber kaum gesprochen wurde, im gleichen Jahr soll er in Los Angeles auf einer Playboy-Party auch einem Model die Nase gebrochen haben. Also gewalttätiger Typ, kann man, glaube ich, sagen.
Über sein Leben hat Khatar auf jeden Fall auch eine Biografie geschrieben. Und die ist 2022 als Rheingold von Fatih Akin verfilmt worden. Und in den Kommentaren bei der Tagesschau haben sich jetzt auch richtig viele Leute von ihm verabschiedet. Zu seiner Beerdigung in Bonn sind auch gut 1000 Menschen gekommen. Auf Platz 3 geht es um ein Treffen zwischen Putin und Zelensky. Das wäre das erste seit Anfang vom Angriffskrieg auf die Ukraine gewesen. Dieses Treffen hätte diesen Donnerstag in der Türkei stattfinden sollen. Zelensky hatte direkt zugesagt, dass er auch persönlich kommen wird. Aber Putin hat gesagt, er kommt nicht. Und das, obwohl er das ja vorgeschlagen hatte. Wir müssen an dieser Stelle nochmal einen kleinen Recap machen, wie das überhaupt dazu kam.
Genau, also Ende letzter Woche, da haben sich die Anführer der sogenannten Koalition der Willigen in der Ukraine getroffen. Das sind die Staatschefs von verschiedenen Ländern, nämlich Macron aus Frankreich, Keir Starmer aus Großbritannien, Donald Tusk aus Polen und Bundeskanzler Friedrich Merz. Und die haben dann einen Plan aufgestellt für eine 30-tägige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. Startpunkt sollte Montag dieser Woche sein, mit der Ansage, wenn sich Russland nicht daran hält, dann sollte es nochmal heftige Sanktionen geben. Putin hat diese Waffenruhe aber abgelehnt, hat dann aber eben einen Alternativplan vorgeschlagen, nämlich eben genau dieses direkte Gespräch zwischen Russland und der Ukraine ohne Vorbedingungen, und zwar auch nicht einfach nur irgendwelche Gesandten und Diplomaten und so, die da sprechen sollten, sondern schon wirklich, er wollte da direkt hinfahren und mit der Ukraine sprechen. Und das wäre halt super krass gewesen.
Das Treffen hätte in Istanbul in der Türkei stattfinden sollen. In der Türkei deswegen, weil die Türkei ist so ein bisschen neutraler Boden. Beziehungsweise die Türkei genießt Vertrauen von beiden Ländern, also Russland und Ukraine, obwohl das Land ja in der NATO ist. Und am Donnerstag, an dem Tag vom Treffen, wurde dann aber klar, Putin kommt nicht. Stattdessen schickt er ein paar Berater aus dritter Reihe sogar, also nicht mal seinen sehr bekannten Außenminister Lavrov, sondern Vertreter noch mal eine Stufe tiefer.
Genau. Zelensky hatte im Vorfeld gesagt, er will nur mit Putin verhandeln, nicht mit seinen BeraterInnen. Und das Treffen hat dann tatsächlich trotzdem stattgefunden, aber eben ohne Putin und ohne Zelensky und nur zwischen DiplomatInnen der beiden Länder. Am Donnerstag ist jetzt erstmal nicht so viel passiert. So richtig losgehen soll es jetzt am Freitag, also nach unserer Aufzeichnung. Trotzdem muss man schon sagen, das sind immerhin die ersten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit 2022, weil bei den letzten Malen gab es ja immer nur so Vermittler, zum Beispiel die USA, und dabei sind dann nie Delegierte der beiden Länder direkt aufeinander getroffen.
Ja, wir haben uns jetzt einfach gefragt, sind diese Gespräche ein Schritt in die richtige Richtung? Könnte das so ein Anfang von einem Friedensprozess sein? Die Frage haben wir mal weitergegeben an unsere Funkkollegin Maria, die ist nämlich Expertin für Sicherheitspolitik und redet darüber übrigens auch auf ihrem TikTok-Account Sicherlich Maria. Das hat sie uns geschickt.
Wir wissen natürlich nicht, was heute Abend noch passiert, aber bisher spricht wenig dafür. Wäre Putin heute wirklich angereist, hätte es ein Schritt in die richtige Richtung sein können. Stattdessen hat er aber rangniedrige Vertreter geschickt, die keine wichtigen Ämter haben und entsprechend auch kaum Befugnisse. Zum Beispiel führt kein Minister, sondern ein kulturpolitischer Berater die russische Delegation an. Das sendet natürlich ein Signal darüber, wie ernst Putin die Verhandlungen nimmt. Dass er jetzt nicht persönlich in die Türkei reist, zeigt, dass er nicht ernsthaft an einem Frieden interessiert ist. Den Anfang eines Friedensprozesses kann es aber nur geben, wenn beide Seiten wirklich bereit sind zu verhandeln. Und aktuell sieht es nicht danach aus. Russland scheint immer noch überzeugt davon zu sein, dass es mit Waffen seine Ziele erreichen kann. Putin täuscht Diplomatie also nur vor. In Wahrheit führt er weiter Krieg. Und Zelensky hofft jetzt, dass Trump das auch erkennt und die Ukraine mehr unterstützt.
Kleiner Hinweis noch dazu am Rande. Maria hat uns diese Sprachnachricht spät am Donnerstagabend geschickt. Marias TikTok packen wir euch in die Shownotes. Guckt da gerne mal vorbei.
Also mit einem wirklich schnellen Ende des Krieges rechnet gerade niemand. Und weil ja viele immer fordern, es muss mehr Friedensverhandlungen geben und so. Also basically die ganze Partei BSW hat darauf ihre Strategie gegründet, das immer wieder zu sagen. Ich glaube, man sieht jetzt, dass das auch nichts bringt, weil am Ende Putin da auf Zeit spielt und offenbar das Gefühl hat, er kann den Krieg noch weiter drehen oder noch mehr für Russland rausholen. Und solange das so ist, scheint es erstmal jetzt keinen Frieden zu geben, auch wenn man sich bemüht, Verhandlungen zu führen. Und selbst wenn Putin vorher zugesagt hat, dass er da mit dabei sein würde und so, führt es erstmal zu nichts.
Auf Platz 5 der Tagesschau-Posts geht es um Fabian Schmidt. Der saß jetzt 2 Monate in den USA in Abschiebehaft. Jetzt ist er wieder frei. Er ist Deutscher, aber er wohnt seit vielen Jahren in den USA. Und er hat eine sogenannte Green Card, also diese dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Er wurde Anfang März am Flughafen festgenommen, als er von einer Deutschlandreise zurückkam in die USA. Und er wurde dann sogar in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Also voll krass. Erst nach 5 Tagen durfte er überhaupt seine Familie anrufen und sagen, was los war. Und er hat auch von richtig schlimmen Behandlungen und Bedingungen im Gefängnis erzählt. Warum er genau festgenommen wurde, das weiß er selbst bis heute nicht. Er hat wohl mal vor über 10 Jahren einen Drogendelikt in Kalifornien gehabt, aber der wurde nicht mal richtig bestraft. Und die Frage ist, ob es wirklich daran gelegen haben soll. Und erst nach 62 Tagen wurde er dann jetzt auch wieder freigelassen. In den letzten Monaten gab es ja immer wieder mal Fälle, wie den jetzt von Fabian, also dass sogar deutsche StaatsbürgerInnen bei Einreise in die USA festgenommen wurden. Das hat wahrscheinlich mit der verschärften Einreisepolitik von Trump zu tun. Ganz schön krass.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die andere News der Woche. Eine Sendung von Jan Böhmermann ist mal wieder zu einem größeren Gesprächsthema geworden. Diesmal hat er im ZDF-Magazin Royal das Thema rechte YouTuber behandelt. Zusammen mit der Zeit war das eine Recherche. Und das Thema ist ja tatsächlich richtig wichtig, weil solche rechten Influencer, vor allem auf YouTube oder auch TikTok oder so, unglaublich große Reichweiten haben. Und aus meiner Erfahrung, gerade bei YouTube, vor allem ältere Leute, sich da stundenlange Videos reinschauen. Und das ist wirklich sehr auffällig, wie viele Kanäle mit halt wirklich hunderttausenden Views es gibt in dieser rechten YouTube-Szene. Und ja, Böhmermann hat das eben, wollte das ein bisschen aufdecken, wollte da mal Licht drauf werfen, weil da ja in den letzten Jahren sehr wenig drüber geredet wurde. Und was er gemacht hat, ist aber eben sehr umstritten. Böhmermann hat nämlich die Identität von rechten YouTubern, die eigentlich anonym sind und mit Avatar auftreten, aufgedeckt und teilweise öffentlich gemacht.
Genau, kurzer Recap zur Folge. In dieser Sendung am Freitag ging es um das sogenannte Angerverse, also unter anderem um rechte und rechtsextreme YouTuberInnen und InfluencerInnen und um einen ganz besonders, der nennt sich Clowny und sein Kanal heißt Clownswelt. Sein Avatar ist obviously ein Clown und seinen Content hat er komplett anonym gepostet. Er gilt insgesamt als einer der reichweitenstärksten YouTuber der rechten Szene und vor der Magazin Royal Sendung, und das ist wirklich noch wichtig gleich, hatte er über 220.000 AbonnentInnen allein auf seinem YouTube-Kanal.
Genau, die Zeit, die beschreibt ihn als radikal rechten Influencer, der gegen Frauen, Politiker und Promis hetzt, Zitat Ende. Er selbst sieht sich als das politische Vorfeld der AfD. So werden zum Beispiel rechtsradikale Vereine, Netzwerke oder sogenannte Alternativmedien bezeichnet, die zwar offiziell nicht Teil der Partei sind, aber ihre Ideen und Ideologien verbreiten, was eine der wichtigsten Strategien der AfD ist, eben dieses politische Vorfeld zu bespielen, wie sie das immer nennen, also eben einfach Einfluss in normalen Gesprächsthemen zu haben am Ende. Teilweise sind diese Alternativmedien dann sogar doch krasser und extremer als die AfD selbst. Und so oder so sind das Vorfeld und die AfD auf jeden Fall connected. Zum Beispiel hat mal ein AfD-Bundestagsabgeordneter dem Clowny ein Interview gegeben. Und auch Björn Höcke hat auf seinem Facebook-Account ein Video von Clownswelt als Quelle verlinkt. Über seinen eigenen Content sagt Clownswelt, das sei Meinungsfreiheit und Clowny eben eine satirische Kunstfigur. Und auch mediale Kritiker der Böhmermann-Sendung sagen jetzt eben, es werde gar nicht richtig benannt, was genau an den Inhalten von Clownswelt nun rechtsextrem oder jenseits der Meinungsfreiheit sein solle. Da werden so ein paar Ausschnitte gezeigt, aber die sind zwar klar rechts, aber jetzt vielleicht nicht rechtsextrem oder verfassungsfeindlich oder so.
Anonym ist Clowny auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Böhmermann und Co. haben nämlich seinen Vornamen und zumindest den ersten Buchstaben von seinem Nachnamen, sein Alter, seinen beruflichen Hintergrund und das Bundesland, in dem er lebt, öffentlich gemacht. Das wissen sie, weil sie ein paar Hinweisen auf einem Foto gefolgt sind. Dadurch haben sie auch rausgefunden, in welcher Metalband er spielt bzw. gespielt hat, denn die Band hat noch vor der Ausstrahlung der Sendung auf Insta gepostet, dass sie sich, Zitat, aufgrund unüberwindbarer persönlicher Differenzen, Zitat Ende, von ihm getrennt hätten. Das Rechercheteam hat auch mit Familienmitgliedern von Clowny gesprochen und die alle wussten laut der Zeit offenbar nicht, dass hinter Clownswelt und Clowny dieser Mensch steht.
Genau, der Kanal hat inzwischen in seiner Kanalinfo seinen vollständigen Namen stehen, aber in einem Antwortvideo, das er relativ schnell nach der Sendung gebracht hat, hat er gesagt, man wolle damit sein Privatleben zerstören mit dieser Veröffentlichung. Er wirft Böhmermann unter anderem Doxing vor, also das gezielte Veröffentlichen von persönlichen Daten ohne Zustimmung, was strafbar wäre. Und das Video hat inzwischen über 1 Million Views und es gibt echt viele Menschen, die sich auf seine Seite stellen in den Kommentaren.
Andere feiern Böhmermann für seine Recherche und finden es richtig, dass der rechte YouTuber jetzt nicht mehr einfach anonym seine Inhalte verbreiten kann. Böhmermann selbst hatte in der Sendung das Veröffentlichen dann damit begründet, dass diese rechten Positionen von Clownswelt inzwischen ja Mainstream seien und dass jemand mit so großer Reichweite ja auch sein Gesicht zeigen könne.
Aber wie sieht's juristisch eben aus? Das haben wir Felix Fleig von unserem Juraformat Die Juristen gefragt und das hat er uns geantwortet.
Bei so einem Strafverfahren würde dann vermutlich auch die größere Frage relevant werden, die hinter der ganzen Sache steht, nämlich gibt es ein Recht auf Anonymität im Internet? Und da muss man erstmal sagen, ja. In Deutschland hat jede Person das Recht, selber darüber zu bestimmen, welche Daten über sie veröffentlicht werden. Das gilt aber nicht unbegrenzt und zum Beispiel dann nicht, wenn die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, den Namen von jemandem zu erfahren, Stichwort Pressefreiheit. Und da gibt es in dem Fall gute Argumente für beide Seiten. Argument Böhmermann, willkommen im Mainstream. Clownswelt hat sich ja aus freien Stücken entschieden, mit seinem YouTube-Kanal in die Öffentlichkeit zu gehen und sich sogar selbst als politisches Vorfeld der AfD bezeichnet. Argument Clownswelt, er hat dabei aber halt auch immer bisher darauf geachtet, in seinen Videos und generell online anonym zu bleiben. Eben weil er Angst hatte, und das zum Teil anscheinend ja auch eingetreten ist, dass ansonsten negative Konsequenzen auf ihn warten. Ob da jetzt das Recht auf Privatsphäre von Clownswelt oder das Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person überwiegt in dem Fall, das müsste am Ende aber auch ein Gericht entscheiden.
Das ist die Einschätzung von Felix Fleig von unserem TikTok-Format Die Juristen.
Was daraus wird, also ob Clownswelt noch juristisch gegen das ZDF und die Zeit vorgeht, ist jetzt noch nicht klar. Was aber auf jeden Fall krass ist, dass sein Kanal inzwischen sehr, sehr viel mehr AbonnentInnen hat als vorher. Also vor der Sendung, inzwischen sind es nämlich über 400.000. Das heißt, viele, die seinen Gedanken gut teilen oder vielleicht erst auch durch die Recherche auf ihn aufmerksam geworden sind, folgen dem Kanal jetzt auch.
Ja, also Abozahl verdoppelt gerade mal. Super.
Ja.
Und ich persönlich muss auch sagen, das ist jetzt eine eigene Meinung, aber also ich halte das Thema auch für extrem wichtig und finde es per se gut, dass darüber Sendungen gemacht werden, die ganz viele Leute erreichen und so. Und ich glaube, wir sollten alle verstehen, wie riesengroß eben die rechten Online-Kanäle sind. Eben auf TikTok, aber eben auch auf YouTube, auch in Podcasts und so. Aber so dieser Umgang fand ich jetzt nicht so smart, weil die Namen zu doxen bringt ja wirklich gar nichts, um die Anhängerschaft da wegzuholen. Ich habe die Sendung halt auch geguckt und habe dann wahrscheinlich das gemacht, was vermutlich viele gemacht haben. Ich habe erstmal geguckt, ach, wer ist denn das? Bin auf YouTube, habe Clownswelt eingegeben, habe mir ein Video von ihm angeguckt. Dann hat YouTube gemerkt, ah, ich interessiere mich ja irgendwie dafür. Hat mir am Sonntag, als Clownswelt das neue Video veröffentlicht hat, das direkt ausgespielt auf der Startseite. Ich habe es natürlich direkt angeklickt und wollte wissen, wie reagiert er jetzt da drauf? Und so. Und damit bin ich jetzt auch so halb in dieser Clownswelt drin für den YouTube-Algorithmus. Theoretisch würden mir jetzt sehr schnell, wenn ich da weiter draufklicken würde, würden mir jetzt sehr viele weitere Kanäle aus der rechten Bubble ausgespielt werden. Und ja, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Und dann ist halt dieses Video, also Clownswelt, dieser Typ ist einfach rhetorisch einfach sehr smart, wirkt irgendwie ganz witzig und sympathisch. Das wundert mich jetzt halt auch null, dass er massiv davon profitiert. Und er kann das natürlich wahnsinnig gut darstellen, als dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da einfach ihn denunzieren würde. So, das ist, das nur weil er ein bisschen eine andere Meinung hat, wird er da irgendwie öffentlich verfolgt quasi. Und damit kann man die Leute natürlich noch besser auf seine Seite ziehen. Deswegen, also finde ich diese Sendung auch wahnsinnig problematisch, muss ich persönlich sagen. Auch wenn ich das Ziel per se wichtig finde, wie gesagt, halt über Rechtsextreme und ihre Netzwerke zu berichten.
Ich verstehe das voll, was du sagst. Die Frage ist halt so bei dieser Recherche von Böhmi und dieser Sendung, ob das Ziel die Mittel heiligt, ne? Weil die Frage ist ja, ist das öffentliche Interesse für jemanden, der so eine große Reichweite hat und vor allem auch solche rechten Inhalte verbreitet? Ehrlicherweise kannte ich Clownswelt vorher nicht und habe mich direkt gefragt, okay, was hat er denn für Inhalte veröffentlicht? Weil die Frage ist, für wie gefährlich stuft man die ein und gilt dann öffentliches Interesse und vielleicht auch so eine Abschreckung von, wir können rausfinden, wer du bist, wenn du so provozierst im Internet unter anonymem Avatar, gilt das dann vor Persönlichkeitsrechten? Das ist halt die Frage, die hier irgendwo im Raum steht. Krass ist auf jeden Fall, dass das rechte Lager dann wohl als Reaktion auch angefangen hat, vermeintlich persönliche Daten von Jan Böhmermann zu suchen und zu verbreiten, also den Spieß sozusagen umzudrehen. Ein bekannter Verschwörungstheoretiker und rechtsextremer YouTuber hat auf seinem Twitter-Account zum Beispiel dazu aufgerufen, ihm die Privatadresse von Böhmermann zu schicken. Er hat dann später auch noch eine Adresse gepostet, ob das aber jetzt wirklich die Privatadresse von Böhmermann war, das wissen wir natürlich nicht.
Würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Also schreibt uns das gerne bei Spotify in diese Kommentarbox mal rein oder schickt uns eine Mail oder eine DM bei Insta oder so. Ja, wie guckt ihr auf diese ganze Nummer?
Am Dienstag gab es eine fette Razzia gegen das Königreich Deutschland. Und bevor ihr jetzt so denkt, so, hä, was ist das denn? Kurzer Einschub. Das ist eine der bekanntesten ReichsbürgerInnengruppen in Deutschland. Und bei der Razzia wurden Fantasiedokumente, wie zum Beispiel so Fake-Pässe vom Königreich Deutschland beschlagnahmt, aber auch Festplatten, Autos und auch ganze Immobilien, sogar Tiere wie Schweine und Rinder. Und der dazugehörige Verein wurde auch jetzt verboten. Und auch der, muss man sagen, in Anführungszeichen König vom Königreich Deutschland, der wurde festgenommen. Peter Fitzek heißt der, der nennt sich selbst Peter der Erste. Und der hat dieses Königreich Deutschland eben angeführt. Das ist in den letzten Jahren wirklich zu einer richtig großen Vereinigung in der Reichsbürgerszene geworden, die selbst sagen, sie seien so 6000 Mitglieder stark, die Behörden gehen aber eher so von 1000 aus.
Genau, die ganze Reichsbürgerszene ist ja groß und vielfältig. Zusammen hält sie insgesamt, dass sie die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat anerkennt und demokratische und rechtsstaatliche Strukturen ablehnt, also Parlamente, Gesetze, Gerichte und so weiter. Außerdem zahlen sie oder wollen zumindest keine Steuern zahlen, keine Bußgelder und so. Sie lösen sich also quasi vom Staat total ab. Viele der Gruppierungen glauben auch daran, dass das historische Deutsche Reich bis heute fortbestehen würde und nicht untergegangen sei. Die Ideologie hinter den Reichsbürgern, die beruht oft auf Verschwörungserzählungen, die teilweise auch antisemitisch sind.
Ja, und so war es halt eben auch beim sogenannten Königreich Deutschland. Also es war praktisch ein Fantasiereich mit einem Fantasiekönig, eben dieser Peter Fitzek. Er als König hat in seinem Königreich dann auch eigene Gesetze erlassen und die ideologische Ausrichtung bestimmt. Und es gab auch eine eigene Währung, eigene Führerscheine, eigene Pässe und auch eine Bank und auch eine Krankenkasse. Und es gab auch so richtige Headquarter, also wahrscheinlich einfach sein Regentenplatz. Erst so ein altes Krankenhaus und zuletzt war das ein alter Gutshof. Das ist tatsächlich auch so ein typisches Reichsbürgerding. Also die Vereinigungen erwerben Immobilien und Grund, um dort dann eigene Siedlungen zu errichten. Und das Königreich Deutschland wird von Expertinnen übrigens auch immer wieder als Sekte bzw. sektenähnlich bezeichnet.
Genau, das Ganze ist so crazy, also dass die eine eigene Krankenversicherung haben und so, ich finde es verrückt. Und es zeigt natürlich auch, worum es da eigentlich ging, nämlich um sehr viel Geld. Also Fitzek hat seine eigenen Anhänger offenbar ziemlich abgezockt. Er hat die nämlich überredet, ihr Geld bei seiner Königreichsbank anzulegen. Und wer das gemacht hat, hat ihm sozusagen einfach sein Geld übergeben, ohne Recht auf Rückgabe. Und dadurch sind seine AnhängerInnen in finanzielle Abhängigkeiten geraten. Und ja, diese Betrugsmasche, die war auch der Grund, warum Fitzek jetzt überhaupt verhaftet wurde.
Also wenn man Reichsbürger hört, dann muss man ja immer so an krass militante Gruppen denken. Zum Beispiel auch an diese Gruppe um Heinrich den 13. Prinz Reuß, die ja mutmaßlich einen gewaltsamen Umsturz von Deutschland geplant haben sollten. Aber das Königreich Deutschland ist bisher eher nicht so durch hohe Gewaltbereitschaft aufgefallen. Allgemein gelten ReichsbürgerInnen eher als waffenaffin, aber bei den Razzien beim Königreich Deutschland wurden jetzt zum Beispiel keine Waffen gefunden. Aber das soll jetzt kein Trugschluss sein, das ist eine krass radikale Gruppe, die halt den Staat und unsere Rechtsgrundlagen untergraben wollte. Und es gibt auch ExpertInnen, die befürchten, die Gruppe hätte irgendwann vielleicht auch militant werden können. Aus der Türkei gab es diese Woche eine ziemlich krasse Nachricht. Da könnte es jetzt vielleicht Frieden geben für einen Konflikt, der bereits über 40 Jahre andauert. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat diese Woche nämlich angekündigt, sich selbst auflösen zu wollen. Seit über 40 Jahren kämpft die gegen die türkische Regierung, teilweise ziemlich gewaltsam. Dabei sollen insgesamt über 40.000 Menschen gestorben sein.
Jo, bevor wir gleich nochmal tiefer einsteigen in die ganze Thematik, dachten wir uns, macht es Sinn, nochmal kurz alle abzuholen, die vielleicht nicht mit der Geschichte der kurdischen Arbeiterbewegung vertraut sind. Also die Kurden, das sind mit über 30 Millionen Menschen weltweit eines der größten Völker ohne eigenen Nationalstaat. Historisch kommen sie aus einem Gebiet, das aktuell zur Türkei, zum Iran, Irak und dem Norden Syriens gehört. Also das Gebiet, wo früher das Osmanische Reich war. Und als das in den 1920er Jahren zerfallen ist, haben sich eben diese Nationalstaaten gebildet, die Türkei, der Iran, Irak und Syrien. Nur die Kurden hatten eben kein eigenes Gebiet und wurden vielfach als Gefahr für die anderen Nationen gesehen und deswegen auch unterdrückt.
Genau, deswegen will die PKK seit ihrer Gründung einen unabhängigen kurdischen Staat. Dafür hat sie dann auch in den 1980ern angefangen, mit Waffen dafür zu kämpfen. Dabei haben sie auch Terroranschläge gegen ZivilistInnen verübt. Deswegen wird sie auch von vielen Ländern als Terrororganisation eingestuft, unter anderem auch von uns in Deutschland. In den letzten Jahren ist die PKK militärisch immer schwächer geworden und einen eigenen kurdischen Staat haben sie auch nicht mehr so direkt gefordert. Sie wollten jetzt vor allem Rechte und Autonomie für die Kurden in den schon bestehenden Staaten.
Genau, viele Menschen hoffen jetzt, dass dieser jahrzehntelange Bürgerkrieg endlich ein Ende finden könnte. Und es sind aber halt noch super viele Fragen offen. Und deswegen sprechen wir jetzt mit Föbe Gar. Sie ist ZDF-Korrespondentin in Istanbul und kennt sich damit am besten aus. Hallo Föbe.
Hi.
Hallo ihr zwei.
Wenn man das Kurden-Thema jetzt insgesamt nicht so intensiv verfolgt hat oder die Unabhängigkeitsbewegung der Kurdistans und so weiter, kannst du vielleicht einmal erklären, warum machen die das denn? Also warum lösen die sich denn auf?
Ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass sie militärisch unter Druck geraten sind bzw. geschwächt worden sind. Die PKK hat ja in verschiedenen Ländern Zentren, in der Türkei, in Nordsyrien und auch im Irak und ist an all diesen Stellen eigentlich aus verschiedenen geopolitischen Verschiebungen raus unter Druck geraten. Und das hat sie dann wohl dazu gebracht, jetzt zu sagen, dass sie ihre historische Mission erfüllt habe. Damit meint die PKK, dass sie den politischen Widerstand gebrochen hat, der bisher einer politischen Lösung der Kurdenfrage im Weg stand. Das ist das, was sie sich jetzt sozusagen von diesem Friedensprozess oder dieser Auflösung versprechen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass wohl auch der türkische Staat oder die Regierung Erdogan den Moment für gekommen sah und ihr das ganz gut zu Pass kommt, weil nämlich Erdogan wiederum, der braucht eigentlich die Stimmen der kurdischen Bevölkerung hier oder zumindest derer parlamentarischer Vertreter, wenn er zum Beispiel eine Verfassungsänderung anstreben würde. Und das, da gehen viele Experten von aus, das wiederum ist in seinem Sinne, weil er ja gerne womöglich eine neue Amtszeit anstreben möchte und dafür müsste die Verfassung in der Türkei geändert werden.
Kannst du das nochmal genauer erklären? Also in welchem Verhältnis steht denn die aktuelle türkische Regierung unter Erdogan zur PKK?
Für die Regierung Erdogan ist die PKK sozusagen der Schlüssel für eine terrorfreie Türkei. Die PKK ist die größte Bedrohung aus Sicht der türkischen Regierung für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung in der Türkei. Und trotzdem brauchte es ein paar Faktoren, die jetzt sozusagen dafür gesprochen haben, dass es zu einem möglichen Friedensschluss kommen kann. Auf der einen Seite ist es so, dass die PKK militärisch geschwächt wurde durch verschiedene Operationen des türkischen Militärs, sowohl im Nordsyrien als auch im Irak und vor allem natürlich auch in der Türkei. Und andererseits ist es so, dass das Kalkül von Erdogan sein könnte, davon gehen hier sehr viele Beobachter aus, dass er die Stimmen der kurdischen Bevölkerung und derer parlamentarischer Vertreter für sich gewinnen möchte. Die bräuchte er nämlich, wenn er mit seiner Regierungskoalition eine Verfassungsänderung im Parlament durchbringen möchte. Und Das könnte also der Hintergrund sein, warum vollkommen überraschend Erdogans Regierungspartner von der nationalistischen MHP-Partei plötzlich auf die kurdischen Vertreter im Parlament zugegangen ist mit ausgestreckter Hand und damit mit diesem symbolträchtigen Bild eigentlich den ganzen Prozess jetzt wieder ins Rollen gebracht hat.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, es ist ja eigentlich eine verbotene Arbeiterpartei. Die kurdischen Vertreter im Parlament, das sind dann nicht direkte Anhänger der, also die sitzen nicht für die PKK im Parlament, sondern für andere Parteien. Das vielleicht das nochmal glatt ziehen, weil das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
Ja, ganz genau. Also die PKK ist eine verbotene Terrororganisation. Die stellt keine Politiker, die in irgendeiner Art und Weise wählbar wären. Aber es gibt ja eine große kurdische Bevölkerung in der Türkei und die wiederum haben politische Vertreter, friedliche politische Vertreter. Und die sind unter dem Namen DEM hier im Parlament und haben zum Beispiel auch bei den letzten Kommunalwahlen, vor allem im Südosten der Partei, viele Rathäuser erobert und sind da also ja eine politische Kraft im Land.
Okay, wie sieht's mit dem Frieden aus? Wird es jetzt wirklich gesellschaftlichen Wandel und Frieden bringen, nur weil sich die PKK aufgelöst hat?
Also ich glaube, wir müssen wirklich ganz deutlich da unterscheiden. Es gibt die PKK als Terrororganisation und ihre Anhänger, ihre Kämpfer und ihre Anführer. Und dann gibt es eine sehr breite kurdischstämmige Bevölkerung hier in der Türkei und in den Nachbarländern, die mit Terror nichts am Hut hat. Und die eigentlich sich wünscht, dass sie gleichberechtigt ihre demokratischen Rechte wahrnehmen kann und dass sie ihre kulturellen Rechte wahrnehmen kann, dass sie zum Beispiel ihre Sprache sprechen können, dass sie ihre Literatur veröffentlichen können und dass sie auch ihre Politiker wählen können, die dann womöglich Opposition zu Erdogan sind oder ganz sicher, ohne dafür politisch verfolgt zu werden.
Das heißt, da geht es dann nicht darum, einen eigenen Staat zu gründen, sondern diese Gruppe wäre dann auch cool damit, in der Türkei einfach als eigene kulturelle Gruppe in der Türkei zu leben.
Ganz genau, ja.
Okay, jetzt werden aber ja KurdInnen aktuell noch in der Türkei stark unterdrückt. Also die Sprache ist verboten, die Namen wurden zwangsweise türkisiert und so. Heißt es, das könnte sich jetzt auflösen, wenn du sagst, Erdogan ist einen Schritt auf die Kurden zugegangen?
Das ist die ganz große Hoffnung, die man jetzt immer wieder aus den Regionen im Südosten der Türkei hört, wo eben der Anteil der kurdischen Bevölkerung besonders hoch ist, dass jetzt sie gleichberechtigter behandelt werden und dass sie jetzt sozusagen ihre kurdische Identität innerhalb der Türkei ausleben können, ohne dafür verfolgt zu werden. Ob das so kommt, steht meiner Meinung nach nochmal auf einem anderen Blatt. Also bisher war es so, dass dieser Terrorvorwurf von türkischen Gerichten schon auch sehr häufig verwendet wurde. Also der Vorwurf, in irgendeiner Form mit der PKK verbandelt zu sein oder die zu unterstützen oder damit zu sympathisieren, der hat zu einigen sehr zweifelhaften Gerichtsurteilen hier in der Türkei geführt. Kurdische Oppositionspolitiker sitzen hinter Gittern, weil ihnen unterstellt wird, dass sie der PKK nahestanden oder dass sie die PKK unterstützt haben sollen. Das war also so eine Karte, die immer gezogen wurde von der Justiz, die ja auch nicht ganz unabhängig hier ist in der Türkei. Und das würde dann ja wegfallen für Erdogan. Also es wäre dann für ihn und seine Regierung beziehungsweise für die Justiz deutlich schwieriger, Menschen, die politisch auf der anderen Seite stehen, vielleicht unter diesem Deckmantel oder diesem Vorwurf der Terrorunterstützung außer Gefecht zu setzen.
Also glaubst du, die Chance ist hoch, dass daraus jetzt wirklich ein langfristiger Frieden wird? Weil es gab ja diese Unabhängigkeitsbestrebung der KurdInnen. Ist die jetzt einfach weggefallen? Ist das beerdigt worden oder meinst du, das schwelt irgendwo drunter noch?
Also ich gehe davon aus, dass dieses Ziel, einen autonomen Staat innerhalb der Türkei zu gründen oder einen eigenen Kurdenstaat zu gründen, dass der jetzt ad acta gelegt worden ist. Sonst kann es keinen Frieden mit der PKK geben. Aber diesen Staat wollten die Kurden ja auch genau deswegen haben oder wollten die kurdischen Kämpfer ja sozusagen haben, weil sie ihre Rechte innerhalb des türkischen Nationalstaates unterdrückt sahen. Und da muss jetzt quasi angesetzt werden. Da muss jetzt ein Dialog stattfinden, ein gesellschaftlicher Dialog stattfinden, wie die Rechte der Kurdinnen und Kurden innerhalb der Türkei gestärkt werden können. Aber das ist ein wahnsinnig langer Weg. Und das ist auch nur der eine Weg. Weil was auch noch gar nicht klar ist, ist, ob der Friedensprozess mit der PKK denn tatsächlich funktioniert und zu einem glücklichen Ende für alle Seiten führt. Es ist noch überhaupt nicht klar, wann und wo die PKK ihre Waffen abgeben wird. Es ist nicht klar, was mit den Kämpfern der PKK passiert. Ob die eine Generalamnestie bekommen oder ob die in andere Länder flüchten müssen. Es ist nicht klar, was mit den Anführern passiert. Und es ist ehrlich gesagt auch noch nicht klar, ob wirklich alle Untergruppen hinter dieser Erklärung stehen. Oder ob nicht doch irgendwo im Irak oder irgendwo in Nordsyrien oder irgendwo im Südosten der Türkei sich Splittergruppen auftun.
Also noch viele offene Fragen. Föbe Gar, vielen Dank für die Einordnung. Föbe arbeitet im ZDF-Studio in Istanbul.
Danke, Föbe.
Sehr gerne. Tschüss.
Wir drehen jetzt nochmal eine kurze Runde. Kurz-Kurz-News.
Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes ist Nacktheit ab jetzt untersagt. Und zwar aus Anstandsgründen, also Decency. Und das gilt nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch für alle anderen Bereiche des Festivals. Es wird gemunkelt, dass es unter anderem daran liegt, dass das Naked Dress ein Comeback gemacht hat. Also Kleider, die durchsichtig sind und halt den Anschein erwecken, dass die Person komplett nackt sei. Und in den letzten Jahren sind Promis immer wieder auf dem Red Carpet in solchen Kleidern aufgetaucht. Ja, aber zu viel Stoff darf es dann auch nicht sein. Outfits mit zu viel Volumen sind auch verboten. Lange Schleppen an den fancy Abendkleidern fallen zum Beispiel dann auch weg. Das alles, damit der Verkehrsfluss der Gäste reibungslos passt und die Bestuhlung im Theater hinhaut, das ist so die Begründung. Jurymitglied Halle Berry musste deswegen auch ihr Outfit anpassen. Es haben sich aber wohl nicht alle richtig dran gehalten. Zumindest sah die Schleppe von Heidi Klum am Dienstag verdächtig lang aus. Und jetzt hören wir mal auf mit diesem Gossip hier.
Wirklich, nichts darf man mehr. Was ist das denn?
Wirklich.
Nicht mal ein Naked Dress darf man noch tragen. US-Präsident Donald Trump will sich von Katar ein Jet schenken lassen. Und zwar einen richtig krassen Jet, einen Luxusjet, eine Boeing 747-8. Die Maschine, die ist jetzt schon 10 Jahre alt, aber im Neuzustand kostet sie einfach 400 Millionen US-Dollar, also umgerechnet 355 Millionen Euro. Auf jeden Fall soll dieses Flugzeug 2 Schlafzimmer und 9 Toiletten haben, was ich krass finde. Also was macht man eigentlich mit 9 Toiletten? Das check ich nicht, aber scheint wichtig zu sein und ich hoffe, sie sind auch golden.
Kommt drauf an, wen Trump alles mitnimmt im Flieger.
Ja, aber egal wie viele Leute, also ich meine, wie groß ist denn ein Restaurant, bei dem 9 Toiletten da sind? Das ist doch, also so viele Leute passen ja nicht in einen Jet rein, oder? Na egal, aber darum geht's gar nicht. Also das ist gar nicht die Diskussion, die das Ganze ausgelöst hat, sondern es geht halt vor allem darum, dass das eines der wertvollsten Geschenke wäre, das die US-Regierung insgesamt jemals bekommen hat. Und Trump will eben die Maschine auch tatsächlich annehmen und dann zum Präsidentenflieger, zur Air Force One umbauen. Er findet nämlich die 2, die die USA jetzt haben, nicht beeindruckend genug. Und dass Trump das überhaupt überlegt, also so ein Geschenk anzunehmen von Katar, also einem anderen Land, das hagelt natürlich extreme Kritik, auch aus Trump-Kreisen selber, weil obviously steht da der Vorwurf von Korruption und Bestechung im Raum. Trump hat sich da verteidigt und er spricht von einer großartigen Geste Katars. Ob er den Jet am Ende wirklich geschenkt bekommt, das ist noch nicht klar, weil die US-Verfassung, die verbietet eigentlich genau solche Geschenke von ausländischen Staaten. Ich glaube, da steht wörtlich drin, man darf die nicht von ausländischen Prinzen oder Königen annehmen. Und es geht ja genau um diesen Kronprinzen, der ihm die schenkt, um gute Beziehungen aufzubauen und so. Also es ist alles so sehr, sehr verrückt. Aber die Regierung, die versucht es jetzt als Spende umzuframen, nämlich als Spende an das US-Verteidigungsministerium. Das könnte tatsächlich ein gesetzliches Loophole sein, um das zu schaffen. Trotzdem hätte Trump dann eben die alleinige Macht über diesen Flieger. Also es ist eine verrückte Geschichte irgendwie. Bisher ist eben, wie gesagt, noch nichts entschieden, ob Katar den Luxusjet auch wirklich verschenkt oder nicht. Die sagen, dass das vorübergehende Nutzen der Maschine noch geprüft werde. Aber es ist schon verrückt. Wer hätte das gedacht, dass Trump irgendwas mit Korruption am Ende und sich selber vielleicht bereichern will an seiner Präsidentschaft? Das wundert mich ja wirklich sehr.
Wirklich? Aber Ironie auf, ich stelle mir das einfach nur gerade vor, dass Neubundeskanzler Friedrich Merz nach Katar geht und mit der Boeing selber fliegend wahrscheinlich zurückkommt. Das wäre so krass.
Ist nicht bei Deutschland immer eher das Problem, dass diese Regierungsflieger alle ständig gewartet werden müssen und dann nicht abheben können und so. Das war doch bei Annalena Baerbock irgendwie so mehrmals hintereinander.
Vielleicht wäre das die Begründung am Ende. Wir brauchten einen neuen Jet und Katar hat ihn gesponsert.
Ja, vielleicht sollte Deutschland sich mal einen neuen Jet schenken lassen. Das wäre doch mal eine tolle Lösung.
Die neuen Versionen von KIs wie ChatGPT, Gemini und Co., die erzählen wohl immer mehr Quatsch. Viel mehr noch als ihre Vorgängermodelle. ExpertInnen sprechen in solchen Fällen von Halluzinationen. Ganz besonders wohl bei allgemeinen Wissensfragen oder Fragen zu öffentlichen Personen. Da sind die Antworten besonders fehlerhaft. Warum die neuen Systeme schlechter mit Fakten umgehen, das ist noch nicht 100% geklärt. Bei den neuen Modellen scheint es ja aber irgendwie öfter schief zu laufen. Neulich musste zum Beispiel OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, ihr neues Tool GPT-4o zurückziehen. Nicht, weil es Quatsch erzählt hat, sondern weil es einfach zu nett war. Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden können. Am Samstagabend ist das große ESC-Finale. Vielleicht seid ihr ESC-Fans, vielleicht nicht. Aber ihr kennt das Spiel bestimmt. 26 Länder treten gegeneinander an. Und die Jury und ZuschauerInnen aus ganz Europa, aus Israel und Australien stimmen dann ab. Besonders gute Chancen auf den Sieg soll dieses Jahr wohl Schweden haben. Also für Schweden treten dieses Jahr drei finnische Comedians an, die aber im schwedisch sprechenden Teil von Finnland wohnen und ein Lied übers Saunieren singen. Also da sitzen sie, glaube ich, meine ich, habe ich gesehen, auch in Handtüchern und Saunahüten auf der Bühne. Vielleicht lohnt sich es dafür schon, den ESC anzuschauen. Die Show wird übrigens moderiert von der Comedian Hazel Brugger, der Moderatorin Michelle Hunziker, die kennt man vielleicht noch von Wetten, dass, und Sandra Studer, die vor 34 Jahren selbst schon mal beim ESC teilgenommen hat. Also wenn ihr Lust habt, aber nicht alleine gucken wollt, unser Funkkollege Henke von Henkes Corner macht eine ESC-Watchparty auf Twitch und der hat schon richtig Bock, wie ihr hier hören könnt.
Moin aus der Corner, Henke hier. Also ich muss ja sagen, ich freue mich ja jedes Jahr auf den ESC. Ne? Und dieses Jahr haben wir einen deutschen Beitrag mal wieder in deutscher Sprache. Bin ich gespannt, wie das ankommt. Ich glaube, dass die gar nicht mal so schlecht abschneiden werden. Also klar, es gab so ein bisschen Kritik drauf, ne? So von wegen, ja, es klang nicht so gut live. Aber jetzt hat man so ein bisschen mal die Proben gesehen. Ist gar nicht so verkehrt. Also ich bin da echt guter Dinge, dass das gar nicht mal so schlecht laufen könnte. Ansonsten bin ich noch großer Fan von Lettland. Gefällt mir eigentlich ganz gut, der Beitrag. Aber ansonsten schauen wir mal, wie sich das Ganze hier ergibt. Wir sehen es ja in unserer Funk-Watch-Party zum ESC in der Henk-ESC-Corner. Stark. Am 17.05. um 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Funk, live-funk, zusammen mit Philo und Reese. Das wird richtig geil. Schaltet ein. Wir hören uns. Tschüssi.
Den Link dahin verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und weil es ja so eine gute Tradition ist von uns, dass wir News vorhersagen, ich glaube safe, dass Schweden gewinnt.
Echt?
Aber das bei dieser Punktevergabe, am Anfang ist ja immer erstmal die Punkte, wo dann zu den einzelnen Ländern geschaltet wird und immer 12 Punkte gehen und bla bla, dass da Österreich gewinnen wird. Also das ist dann die Jurywertung und danach kommt das Publikumswertung quasi hinten dran nochmal obendrauf und da wird Schweden gewinnen und insgesamt wird dadurch Schweden gewonnen haben. Das ist meine Prognose.
Mhm. Hast du den Song gehört oder freust du dich einfach nur auf die Bühnenshow im Saunahandtuch?
Ich hab natürlich alle Halbfinals geschaut. Hä? Aber so, selbstverständlich.
Was für eine Frage.
Ja. Und dann, wenn wir schon beim Vorhersagen sind, am Samstag ist ja außerdem der letzte Tag der Bundesliga-Saison. Da würde ich jetzt mal waghalsig vorhersagen, dass Bayern auf Platz 1 landen wird, weil die auch gar nicht mehr einholbar sind.
Das hat er nicht behauptet.
Verrückt, oder? Und Bochum wird absteigen und Holstein auch.
Oh, jetzt machst du dir aber vielleicht Feinde.
Ja, aber das ist ja schon so. Alles schon.
Ach so, das sind die, die nicht Relegation spielen?
Nee. Es gibt
ja,
dann,
na gut, dann machst du dir trotzdem Freunde.
Traue ich mich nicht vorher zu sagen.
Okay. Ich lieb's.
Und dann gibt's noch eine weitere Vorhersage. Und zwar am Sonntag findet in Polen die Präsidentschaftswahl statt. Der bisherige Präsident Andrzej Duda darf nach der zweiten Amtszeit nicht mehr antreten. Zwei Kandidaten gelten aktuell als Favoriten. Einmal der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Er zählt zur liberal-konservativen Bürgerplattform PO. Das ist die Partei, zu der auch Regierungschef Donald Tusk gehört, eher europafreundlich. Und dann gibt es noch Karol Nawrocki von der national-konservativ-rechtspopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit, der PiS-Partei, also die Partei vom aktuellen Präsidenten Duda. Die Wahl ist auf jeden Fall jetzt super wichtig, weil sie als richtungsweisend für Polens innen- und außenpolitischen Kurs gilt. Sie entscheidet nämlich, ob die Regierung von Donald Tusk ihre Reformpläne und auch ihre proeuropäische Richtung verfolgen kann. Denn der Präsident hat ein Vetorecht und kann damit die Gesetzgebung der Regierung blockieren. Und das macht der aktuelle Präsident Duda auch schon häufig und mehrfach. Und mit einem Sieg von Karol Nawrocki aus dieser Peace-Partei könnte diese Partei eben weiter Reformen blockieren oder bremsen. Bekommt keiner der Kandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit, dann gibt es im Juni eine Stichwahl und das gilt als sehr wahrscheinlich.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gern, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier in dieser Woche das Erdmännchen. Hakuna Matata. Ciao.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.